Tagen, liebe Hörerinnen und Hörer. Es ist kaum zu fassen, wie gering die Bedeutung der Weisheitsschriften des Alten Testamentes in der West- und in der Ostkirche ist. Ganz einseitig hat man sich inspirieren lassen von den 5 Büchern Moses und dem Propheten und entsprechende Probleme geerbt. Dass in den Büchern der Weisheit, also etwa in den Sprüchen Salomos, in den Prediger Salomonis, bei Jesus Sirach, sehr eigenständige Theologien vorliegen, sowie ein einheitlicher Grundentwurf über Gott, Mensch und Welt, über Zeit, Geschichte, über Ethik und die Frage des Bösen, das ist den Menschen entgangen, die die Weisheitsbücher oft nur steinbruchartig zitieren. Man hat ja mit Recht bemerkt, umso erstaunlicher, dass das Buch der Sprüche, der Proverbien und die übrigen Weisheitsschriften Israels in der abendländischen Kirche und Theologie so gut wie gar keine Rolle spielen. Man weist auch auf die Gründe der Missachtung hin. Die Weisheitsschriften würden als bloße Randerscheinung angesehen, und das Vorurteil, ihre Theologie sei bürgerlich und diesseits gerichtet, den weisheitlichen Zusammenhang von Tat und Folge verwechselte man mit dem seit der Reformation verpönten Lohn- und Leistungsdenken. Den angeblichen Optimismus dieser Schriften konfrontierte man mit Kreuzestheologie. Und ich selber möchte ergänzen, die oft betuliche Übersetzung, vor allem des 16. Jahrhunderts, hat das Spruchgut dieser Bücher zu Hausregeln verkommen lassen, die man säuberlich gestickt auf weißen Decken an Küchensimsen angebracht hat. Mit dieser frommen Methode hört die biblische Spruchgut auch auf, wenigstens durch Poesiealben zu geistern. Im Rahmen der durch den gegenwärtigen Papst angestoßenen neuen Diskussion über Glaube und Wissen, Offenbarung und Vernunft kommt den Weisheitsschriften der Bibel mit ihren Einflüssen im Ganzen der Bibel eine hervorragende neue Rolle zu. In diesen Schriften ist die menschliche Erfahrung zu Gottes Wort geworden. Und deshalb heißt es im ersten Vers dieser Literatur in der Bibel, die Furcht des Herrn, also der Glaube an Gott, ist der Anfang aller Weisheit. Menschliche Erfahrung ist zu Gottes Wort geworden. Menschliche Erfahrung, abhängig zu sein von Gott. Und diese Abhängigkeit von Gott ist eingefügt in das, was wir im Ganzen Offenbarung nennen. Unter den Weisheitsbüchern versteht man folgende Schriften des Alten Testaments: das Buch der Sprüche, also die Proverbien, den Prediger Salomos oder Kohelet, das Hohelied, das Hohelied der Liebe, etliche Weisheitspsalmen, zum Beispiel Psalm 1, wo der Mann gepriesen wird, der sein Leben baut in der Nähe der wachsamen Wahrnehmung der Weisheit. Und die Weisheitsschriften bestehen auch aus einigen Büchern der griechischen Übersetzung des Alten Testamentes, wie zum Beispiel Jesus Sirach oder Weisheit Salomos. Vergleicht man die Weisheitsbücher mit den bekannten Teilen des Alten Testaments, so werden die Unterschiede sofort deutlich und das umso stärker, je mutmaßlich älter die Texte sind. In den Weisheitsschriften spielt die Größe Israel kaum eine Rolle. Ebenso wenig das Heilige Land und die Geschichte Israels. Umso wichtiger ist der Mensch. Der Tempel in Jerusalem kommt nicht vor, kultische Vorschriften nur am Rande. Die prophetischen Offenbarungen, Theophanien, Visionen oder Sinai-Ereignis fehlen. Ebenso fehlen Engel, Entrückungen und der himmlische Thron. Die Welt des Himmels scheint ausgespart zugunsten der Erde. Die Gesetze der Torah, des Gesetzes, werden als Einzelgesetze bzw. als allgemeine Normen nicht zitiert. In einigen Punkten versuchen spätere Kapitel des Sirach-Buches einen Ausgleich zu schaffen. Und so wird zum Beispiel in den Kapiteln Sirach 45 bis 50 eine Liste vorbildlicher Väter entwickelt. Ebenso versucht die Weisheit Salomos eine Übersicht über die Heilsgeschichte relativ spät wird also ein Ausgleich mit den heilsgeschichtlichen Überlieferungen gesucht, die mehr über die Geschichte Israels berichtet haben. Positiv formuliert bedeutet das, nirgends wird im Alten Testament der Austausch, den Israel mit anderen Völkern und Kulturen betrieben hat, deutlicher als hier. Im Buch der Sprüche, in den Proverbien, stammen ganze Passagen aus der ägyptischen Weisheitslehre des Amenemope, im 2. Jahrtausend vor Christus. Schließlich ist die Form des Weisheitsspruches allen Kulturen geläufig. Mit dieser Internationalität geht die Verstehbarkeit einher. In Themen sind eben nicht verwickelte nationale oder kultische Probleme Israels, sondern allgemein menschliche Erfahrungen. Diese Erfahrungen schließen einen intensiven und besonderen Gottesbezug nicht aus. Daher ist eben die Furcht vor Gott der Anfang aller Weisheit. Aber dieser Gottesbezug sieht hier aus anders als in den klassischen theologischen Schriften. Die Erzväter werden nicht als die großen Vorbilder dargestellt. Vielmehr gibt es Gott und Gotteserfahrung für jedermann jetzt und hier. Die Bezüge der biblischen Weisheitssprüche zum alten Ägypten liegen im Einzelnen und im Allgemeinen so auf der Hand, dass man die These wagen kann, diese Schriften sind der Beitrag des ägyptischen Judentums zur Tora. Auch die Beziehungen zur Weisheit des Amenemope sind intensiv und fast wörtlich. Die Weisheit im Alten Testament ist eine geradezu personifizierte Gestalt einer Frau. Und sie hat Züge der ägyptischen Ma'at angenommen. Das ist in Ägypten die Weisheit als Lenkerin der Völker, als so eine Art Politikwissenschaft, so könnte man das verstehen. Und diese Ma'at, diese Weisheit, wird im israelitischen Volk zur Tochter Gottes. Gott hat also nicht nur einen Sohn, das ist im alten Israel der König, der angesprochen wird bei seiner Erhebung zum König. Mein Sohn bist du, heute habe ich dich gezeugt, sagt Gott zum König. Sondern Gott hat auch eine Tochter namens Weisheit. Und diese Person der Weisheit verbindet alle Züge, die Lehrerinnen interessant machen. Sie hat Lebenserfahrung, sie hat den Überblick, sie kennt die unterschiedlichen Bereiche des alltäglichen Lebens vor allen Dingen. Und junge Männer hören ihr gerne zu. Deshalb ist das Idealpublikum der Sprüche-Literatur des Alten Testamentes so eine Klasse, eine Ansammlung von jungen, aufstrebenden Managern, die etwas werden wollen. Das wäre so, wie wenn man quer durch die Parteien einen Lehrgang einrichtet bei der Volkshochschule unter dem Thema aufstrebende Politiker. Dann würde eine erfahrene Politikerin einen Kursus geben über Politik und Weltgewandtheit im Allgemeinen und über die Regeln, wie man seinen öffentlichen Ruf bewahren kann und wie man in der Öffentlichkeit zu Ansehen kommen kann. Und dabei sind das Wichtigste Ehrlichkeit und Fleiß und Nicht-Gewalttätigkeit. Insofern hat die Weisheitsliteratur die Regeln der Diplomatie und der Politik erfunden. Auf elegante Weise, auf clevere Weise Ziele verfolgen und durchsetzen und dabei eben alles mit Verstand und nicht mit Gewalt tun. Und das gilt am Ende mit Maßen auch für die Erziehung, die in der Weisheit verordnet wird und angeboten wird. Das geht nicht ganz ohne Leiden ab, die Erziehung, aber es gibt dann den Spruch, diejenigen, die der Herr lieb hat, die züchtigt er. Das heißt, ein gewisses Maß an Leiden zu ertragen, gehört zur Lebenserfahrung, die man sich erleichtern muss, dazu. Und die Weisheit lehrt, wie man das einigermaßen verarbeiten kann. In dem Sinne, dass man eigentlich im Wissen, dem Durchblick, dem Überblick der Gewaltlosigkeit immer den ersten Rang einräumt. Das, was jetzt die Parteien bei uns entdeckt haben, nämlich die besondere Bedeutung der Bildung, das ist in der alttestamentlichen Weisheit überall das allererste Thema, dass man durch Bildung Menschen formen kann und prägen kann und erziehen kann und dass man bei all dieser Bildung darauf achtet, sein Ansehen in der Öffentlichkeit nicht zu zerstören. Das ist das besondere Thema dieser Regel man nicht protzen soll, dass man, wenn man reich ist, dieses doch auch ein bisschen verdeckt halten soll und nicht zu stark damit angeben soll. Das gehört zu den Regeln dazu, mit deren Hilfe man sein Ansehen in der Öffentlichkeit bewahren kann. Damit liefern die Weisheitsbücher des Alten Testamentes etwas, das wir im Neuen Testament kaum finden. Im Neuen Testament haben wir bei Jesus und bei den Aposteln eine absolute Ausnahmesituation, dass nämlich das Reich Gottes vor der Tür steht oder dass Kranke zu Jesus kommen und geheilt werden. Das heißt, das normale Alltagsleben mit den Berufen, die darin vorkommen, mit den Tätigkeiten des Alltags, inklusive der Tätigkeit der Hausfrau, das spielt bei Jesus eine nur geringe Rolle, weil man ja in Erwartung des Reiches Gottes und des bald kommenden Gerichtes steht. Das ist in der Spruchliteratur des Alten Testamentes anders. Hier wird auch über die einzelnen Berufe gesprochen, zum Beispiel über den Beruf des Fischers oder des Kaufmanns oder des Schriftgelehrten. Und es wird gesagt, dass man in all diesen Berufen gerecht sein soll und die Menschen nicht betrügen soll und die Menschen nicht arm machen soll, sondern doch sich um Gerechtigkeit und eine Art von Ausgleich für alle bemühen soll. Insofern steht es, glaube ich, der christlichen Theologie noch immer bevor, dass man für die christliche Sozialwissenschaft und auch für die Vorbereitung junger Christen auf das öffentliche Leben diese Normen des allgemeinen Lebens, des allgemeinen Berufslebens und der Alltagsehre einmal studiert und versteht, wie viel man in der Bibel zu Zeiten davon verstanden hat. Und ich finde das schön, weil es eigentlich ein großes Ja zur Schöpfung ist, das hier ausgesprochen wird. Es ist nicht zufällig, dass in den ganz großen Kapiteln in dem Buch der Sprüche, Kapitel 8, im Sirachbuch, Kapitel 24, so wunderbar über die Schöpfung geredet wird, dass sie von der Weisheit selber entworfen ist, dass die Weisheit eine Art Schöpfungsmittlerin ist, so wie es dann nachher im Prolog des Johannesevangeliums auch von Jesus gesagt wird. Durch ihn ist alles geworden und nichts ist geworden, das ohne ihn entstanden ist. Er ist der Schöpfungsmittler und das gilt im Alten Testament schon von Gottes Weisheit. Nur ist diese Weisheit eben keine selbstständige Person je gewesen, sondern sie ist eine Art Zusammenfassung aller Klugheit Gottes, die wir erfahren, denn wir sind natürlich weiblich, weil es im Ganzen ordentlich ist in der Welt, wie in einem großen Haus, in dem eine kluge Frau regiert und für Ordnung sorgt. Und daher hat man auch nicht gezögert, diese von der Weisheit geleitete Welt bei der griechischen Übersetzung der Bibel Kosmos zu nennen. Das tun wir bis heute. Das Wort Kosmos heißt eigentlich Schönheit und Schmuck und Ordnung. Und wenn wir sagen Kosmos, dann ist es auch immer ein ästhetisches Urteil. Wie schön ist die Welt, wie schön ist sie geordnet, wie glanzvoll steht sie da jeden Morgen vor unserem Auge. Und das wäre ganz gut, wenn der Mensch in seinem beruflichen Streben und seinem Alltag und in seiner politischen Existenz sich an die Regeln dieses Kosmos, dieser Welt hielte und wenn er sie nicht zerstörte, sondern den Frieden sucht mit allen seinen Mitbürgern, mit den Mitmenschen und dass er weiß, wie die Mitmenschen zu beeindrucken sind, nämlich durch kluge Rede. Bei uns hat man schon länger bemerkt, dass die Zeit der großen Parlamentsreden längst vorbei ist. Das war in den 50er Jahren, da gab es noch große Redner, große Redeereignisse. Das haben wir später ein bisschen verlernt und das ist schade, weil in einer intelligenten und witzigen Rede wirklich auch die Qualität der einzelnen Politiker äußert und sie ihren Ruhm nur steigern können. Dem vor allem, dem Nachdenken, dem Wachsamsein, dem Wahrnehmen der Probleme der Welt, dem vor allem widmet sich die Weisheit, sie will die Menschen dazu auffordern, voller Aufmerksamkeit und Wachsamkeit die Dinge achtsam zu bewahren und keine Ordnung zu zerstören. Deshalb findet sich in der Weisheitsliteratur auch immer wieder die Aufforderung, die Eltern entsprechend zu ehren und das Alter zu ehren, weil man eben die Erfahrung zu schätzen weiß. Und zwar nicht nur die der alten Leute, sondern auch die internationale Erfahrung. Und daher gibt es massenhafte Übereinstimmung zwischen biblischem Spruchgut der Weisheit und dem, was man im Bereich der hellenistischen griechischen Kultur als sprichwörtliche Weisheiten betrachtet. Da gibt es tausende von Sentenzen, die man überliefert hat und die man immer wieder gerne beherzigt hat. Und dass sich solche auch in der Bibel finden, und zwar in großen Mengen, hat man immer als eine Bejahung des Kontaktes der Völker miteinander und des Austauschs zwischen den Völkern betrachtet. In dem Sinne ist wirklich, wenn Sie es einmal tun, im Buch der Sprüche lesen, ein Stück Bejahung der Vielfalt der Völker, ein Stück Bejahung der Schöpfung, dazu führt es auf jeden Fall. Und es ist eben nicht so, dass man weiterkommt, wenn man die Erfahrungsweisheit von Menschen verachtet. Dazu helfe uns an diesem Tag, in dieser Woche, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.